Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Aktientalk. In der letzten Woche hatten wir Carsten Busche zu Gast und haben über das Thema Sernova und Diabetes gesprochen. Für die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu dieser Episode möchte ich mich recht herzlich bedanken. Und daher haben wir uns entschlossen, heute ein Update zu Sernova zu bringen und aber auch über andere Themen zu sprechen. Ich begrüße wieder Carsten Busche als Gast und sage Hallo Carsten.
Hallo Markus.
Gehen wir doch gleich in medias res. Was können wir zu Sernova heute berichten? Es gab News.
Genau, Sernova hat auf der Konferenz von der American Diabetes Association neue Daten publiziert zur ersten Kohorte und auch überraschenderweise etwas zur zweiten Kohorte. Von der ersten Kohorte, also die aus 6 Patienten besteht, sind mittlerweile 5 Patienten insulinunabhängig. Und das betrifft einen Zeitraum zwischen 6 und 38 Monaten. Also der erste Patient ist schon seit mehr als 3 Jahren insulinunabhängig. Ich denke auch, dass der 6. Patient noch insulinunabhängig werden wird, aber aktuell wartet er noch auf seine Auswertung. Aber das konnten sie nicht rechtzeitig fertigstellen, deswegen haben sie das zu dem Termin jetzt nicht hinbekommen. Aber momentan sieht alles gut aus, dass, wie gesagt, auch der letzte Patient da die Insulinunabhängigkeit erreichen wird. Bezüglich der zweiten Kohorte, die ja aus einer etwas größeren Zelltasche besteht. Da gibt es jetzt Daten von einem Patienten und wie gesagt, die C-Peptid-Werte im Blutserum sehen sehr gut aus. Sprich, dass der Patient auch jetzt beginnt, selbst Insulin herzustellen oder der Körper besser gesagt oder die Zellen in seinem Körper, die in der Zellpouch drinstecken. Und mittlerweile haben sie jetzt auch 5 Probanden gefunden in der zweiten Kohorte. 7 ist das Ziel. Also ich denke mal, dass sie da am Ende des Sommers auch die anderen 2 Patienten noch haben werden. Und das sieht halt sehr, sehr gut aus, weil die Ergebnisse, die sie jetzt da bei dem ersten Patienten der zweiten Kohorte gesehen haben, so einen guten C-Peptid-Werte haben sie nirgendwo in der ersten Kohorte gesehen. Also der Ansatz mit einer größeren Zelltasche, dass man auch den Zellen da ein bisschen mehr Platz lässt, scheint zu funktionieren.
Wir konnten Sernova auch auf einem großen kanadischen Nachrichtenportal sehen und lesen. Was kannst du uns darüber sagen? Wir reden über CTV.
Na, da hat sich der CEO von Sernova im Interview geäußert und die wichtigste Aussage, die er da wohl getroffen hat, ist, dass, sagen wir mal, die funktionelle Heilung von Diabetes Typ 1, dass es kein Versprechen von Sernova ist, sondern dass es eine Realität ist. Und das ist schon mal eine sehr starke Aussage. So, sagen wir mal, bullisch hat er sich bisher noch nicht geäußert. Also er scheint sich sehr sicher zu sein, dass die Sachen so funktionieren, wie sie sich vorgestellt haben. Und wie gesagt, die Ergebnisse von dem ersten Patienten aus der zweiten Kohorte deuten darauf hin, dass der Ansatz mit der größeren Zelltasche zu den gewünschten Ergebnissen führt.
Die entsprechenden Links könnt ihr natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Episode finden. Ein Unternehmen hat nun eine spektakuläre Meldung herausgegeben, die auf den ersten Blick wirklich spektakulär erscheint. Allerdings hält sich innerhalb der Industrie die Begeisterung doch ein wenig in Grenzen.
Also die private Firma Celltrans hat in den USA FDA-Genehmigung bekommen für eine sehr limitierte Behandlung von Diabetes Typ 1. Da folgen sie im Grunde genommen dem klassischen Edmonton-Protokoll, wo quasi Inselzellen in die Fortader eingespritzt werden und die sich dann quasi bei der Leber anlagern und dann Insulin herstellen. Normalerweise würde man sagen, okay, man könnte etwas überrascht sein, dass die FDA überhaupt sowas zugelassen hat, weil die Nebenwirkungen auch nicht ohne sind, weil da reden wir dann auch über Übelkeit, Müdigkeit, Durchfall, Unterleibsschmerzen. Und wenn alles dumm läuft, dann muss dem Patienten die Leber entfernt werden. Und das ist, glaube ich, ein enorm hohes Risiko für die Patienten. Aber FDA hat halt gesagt, okay, die Chancen zur Behandlung der Patienten sind dann doch etwas höher als die Risiken und haben es dann durchgewinkt. Es betrifft vielleicht nur eine kleine Anzahl von Diabetespatienten, nämlich die schwersten Fälle sind, also die nicht mitbekommen, dass sie unterzuckert sind und dann halt ins Koma fallen können und im schlimmsten Fall auch sterben können. Für die gibt es momentan keine andere Behandlungsmöglichkeit. Und deswegen wurde die Sache so zugelassen. Aber Sernova betrifft es im Grunde genommen nicht wirklich, weil wir wollen ja Millionen von Patienten behandeln und nicht nur ein paar hundert im Jahr, weil die Firma, die jetzt die FDE-Genehmigung bekommen hat, die nutzt ja auch Spenderzellen von verstorbenen Patienten, hat dann eine proprietäre Technologie entwickelt, um die Inselzellen da rauszuziehen oder zu entwickeln. Und da gibt es zumindest in der Fachgemeinde so ein bisschen auch Widerstand, weil die Experten sich nicht sicher sind, ob die Firma das auch in einer vernünftigen, dauerhaft gleichbleibenden Qualität produzieren kann.
Darüber hinaus gab es eine Übernahme, und zwar von der Firma Sigilon.
Richtig, also Sigilon war ja so ein bisschen Konkurrent zu Sanova im Bereich Hämophilia A, sind aber mit ihrem Ansatz gescheitert, und Eli Lilly war quasi schon an Sigilon beteiligt und hat sich die Firma jetzt recht billig geschnappt, weil die haben gerade mal 34,6 Millionen Dollar bezahlt. Ich denke mal, Kassenbestand dürfte mittlerweile irgendwo so bei 55 Millionen US-Dollar liegen, also haben weniger bezahlt, als was in der Kasse drin ist, haben sich dann vielleicht auch die Mitarbeiter geschnappt, und dann haben sie noch eine Karotte hingehalten in Form eines Besserungsscheins, wenn bestimmte Events eintreten, wo ich sag mal höchstens den ersten von dreien vielleicht noch für erreichbar halte, dann würden sie halt nochmal $100 pro Aktie irgendwie zusätzlich kriegen, aber wie gesagt, halte ich für unrealistisch, haben sich billig die Kasse geschnappt. Ist natürlich schön, die Konsolidierung in dem Bereich zu sehen. Ist interessant, dass, sagen wir mal, ein Marktführer wie Eli Lilly, großer Pharmakonzern, die Branche konsolidiert, sich da, auch in dem Bereich Zelltherapie stärker aufstellt. Und das sind natürlich alles gute Zeichen für Sanova, weil neben Vertex Pharmaceuticals ist Sanova the last man standing in dem Bereich.
Was genau heißt das jetzt für Sanova? Gibt es da jetzt neue Gerüchte, neue Fantasien?
Ja gut, für Sanova könnte es im Grunde heißen, dass halt so eine große Firma wie Eli Lilly oder AstraZeneca über kurz oder lang ein Übernahmeangebot für die Firma machen werden oder einen Lizenzdeal oder irgendeinen anderen Deal mit Sanova abschließen, weil, wie gesagt, Sanova die Nase vorne hat in dem Bereich, auch vor Vertex Pharmaceuticals, und wer in dem Bereich aktiv werden will, der hat mittlerweile keine sonderlichen Alternativen. Vertex Pharmaceuticals, die haben Semma übernommen, die haben Viacyte übernommen. Erstaunlicherweise haben sie nicht Sigilon übernommen, obwohl sie auch in Boston sitzen. Da hat jetzt Eli Lilly, wie gesagt, zugeschlagen, aber als strategischer Partner war es fast absehbar. Hätte man sich fast denken können, dass die sagen, okay, wir schnappen uns jetzt die Kasse plus die Mitarbeiter. Und es gibt jetzt keine anderen Firmen, die man aufkaufen kann, also weder private noch börsennotierte, außer Vertex Pharmaceuticals und Sanova. Und Vertex ist ein bisschen groß. Sanova ist in einem Bereich, was ja nicht unbedingt eine Kaffeekasse für die Pharmaunternehmen ist, wenn sie ein paar Milliarden am Ende des Tages auf den Tisch legen. Aber es ist eine leicht verdauliche Akquisition.
Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zu Sanova. Hier hält sich auch hartnäckig ein Gerücht um den Orphan Drug Status. Kannst du hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen, und um was genau handelt es sich dabei?
Ja, ich weiß jetzt nicht, wo die Gerüchte herkommen mit dem Orphan Drug Status, weil der normalerweise nur Indikationen betrifft, wo es weniger als 200.000 Patienten in den USA gibt. Und wie das CEO ja auch schon mehrfach angedeutet hat oder klar dargestellt hat, will Sanova halt Millionen von Patienten behandeln, und das passt irgendwie zum Orphan Drug Status nicht zusammen. Klar, der gewisse Vorteile, Marktexklusivität für 7 Jahre, ein paar Gebühren von der FDE werden erlassen, aber man limitiert ja sein Umsatzpotenzial irgendwo. Also da hat, glaube ich, Sanova kein Interesse. Wo sie vielleicht Orphan Drug Status beantragen könnten, wäre halt im Bereich Schilddrüsenunterfunktion, wenn halt den Patienten die komplette Schilddrüse entnommen wird, dass man sagt, okay, man nimmt einen Teil des Gewebes raus, packt es in die Zelltasche rein dann übernimmt quasi das Schilddrüsengewebe in der Zelltasche die Funktion der Schilddrüse. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das ein Thema für Orphan Drug Status ist, wobei ich glaube, die Firma ist sich noch nicht 100% klar, ob sie die Studie in den USA oder in Kanada durchführen. Deswegen wäre, Erteilung von Orphan Drug Status jetzt einfach zu früh.
Wir werden Sanova natürlich weiterhin beobachten, und sobald Neuigkeiten da sind, werden wir diese besprechen hier und kundtun. Wir möchten das Thema Diabetes trotz alledem jetzt einmal verlassen und uns einem anderen Industriezweig widmen, der ebenfalls stark im Fokus steht, auch medial. Wir sprechen über das Thema Wasserstoff. Hier gab es ein Unternehmen, welches deutlich herausstach.
Also im Bereich Wasserstoff sind die deutschen Investoren momentan ganz heiß auf eine Firma, die heißt Vortex Energy. Da geht es um das Thema Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen und auch das noch in Neufundland, Kanada. Ist insofern interessant, weil in Neufundland gibt es eine Menge Windkraftprojekte. Macht insofern auch Sinn, weil das eine sehr windreiche Gegend ist. Da war auch unser Kanzler drüben in Kanada, hat auch die Verträge abgeschlossen, dass wir später mal Wasserstoff aus Kanada beziehen können. Und wie gesagt, wenn man Wasserstoff halt nicht sofort verschicken kann in andere Länder, kann man die halt in Salzkavernen super speichern oder lagern. Und das ist halt ein interessanter Markt. Wie gesagt, die Aktie von der Firma ist irgendwie von 60 Cent innerhalb von einem Monat auf, hat sich fast vervierfacht. Hat jetzt einen Börsenwert, der ja schon fast zu hoch ist. Und wenn ich mir den Börsenwert jetzt so angucke, ist es bei 123 Millionen kanadische Dollar. Und ich habe eine Firma nicht nur im Auge, sondern auch im Depot, die quasi im selben Bereich tätig ist, in der gleichen Ecke aktiv ist und sogar noch eine große Landposition hat als Vortex Energy. Die Firma nennt sich ATCO Mining. Wenn man die Aktie suchen will, findet man die unter dem Symbol QP9 in Frankfurt und auf Tradegate. Und die haben gerade mal einen Börsenwert von, 5,3 Millionen kanadische Dollar. Also nur ein Bruchteil von dem, was Vortex jetzt auf die Waage bringt. Und für meinen Geschmack ist ATCO Mining besser. Sprich, da hat man eine interessante Chance, in den Markt einzusteigen, der momentan sehr heiß ist und hat halt auch mit einer Firma zu machen, die extrem unterbewertet sind im Vergleich zu Vortex, weil die Aktie würde ich jetzt nicht mehr kaufen. Das ist quasi eine heiße Kartoffel und erinnert mich so ein bisschen an die Reise nach Jerusalem. Irgendwann hört die Musik auf zu spielen und dann sollte man entweder seine Gewinne da ins Trockene gebracht haben oder beziehungsweise nicht mehr investieren.
Vor einiger Zeit hatten wir hier ein Interview geführt mit Brian Williamson, dem CEO von Jericho Energy Ventures. Gibt es da Parallelen? Kann man da Synergieeffekte erwarten? Was gibt es bei der Firma momentan für Entwicklung?
Bei Jericho gab es kürzlich eine sehr interessante News. Eine Beteiligung von denen hat einen Electrolyzer hergestellt, der ohne Iridium auskommt, den bisher alle Electrolyzer nutzen müssen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil die Preise für solche seltenen Metalle sind natürlich durch die Decke gegangen. Deswegen, wenn man halt diese nicht braucht und es mit Materialien ersetzen kann, die nicht so teuer sind, hat man natürlich einen enormen Wettbewerbsvorteil. Electrolyzer braucht man, um halt Wasserstoff herzustellen. Und in derselben Meldung stand auch ein interessanter Passus drin, dass Jericho Energy Ventures eine Firma verpflichtet hat, eine Werbekampagne durchzuführen über 3 Monate. Und dafür geben sie 260.000 US-Dollar aus. Das ist eine Menge Geld. Und ich denke, dass sie das nur machen, weil sie auch dementsprechende News in der Pipeline haben. Von der Seite denke ich, dass die Aktie momentan sehr, sehr interessant ist, um die sich ins Depot zu legen. Letzte Kapitalerhöhung war 28 Cent. Jetzt sind wir einen Ticken drunter. Von der Seite würde mich nicht überraschen, wenn sie jetzt halt innerhalb der nächsten Monate das Jahreshoch bei 46 Cent einmal ansteuern. Und das wäre natürlich eine nette Rendite.
Dann danke ich dir erstmal soweit, Carsten. Das war ein kurzes Update zu momentan wirklich interessanten Firmen. Und wie immer, das letzte Wort hast du.
Ja, die Woche ist an sich ein bisschen ruhig, weil Canada Day in Kanada, Unabhängigkeitstage in den USA. Und ich denke, wenn halt irgendwelche Fonds oder Vermögensverwalter neue Positionen bei Werten aufbauen, dürfen sie es nach diesen beiden Feiertagen tun. Also erwarte ich ein bisschen Aktivität bei Desert Mountain Energy und auch bei Sanova. Und dann schauen wir weiter.
In diesem Sinne wünschen wir auch unseren kanadischen Freunden einen Happy Canada Day. Und ich bedanke mich für deine Zeit, Carsten. Und bis zum nächsten Mal.
Na klar, bis dann.